Guten Abend, liebe Hörer von Radio Horeb. Am heutigen Abend möchte ich Ihnen das Leben und die Lehre des heiligen Grignion, Ludwig Maria Grignion von Montfort, vorstellen. Ein sehr guter Einstieg ist das, was der selige Papst Johannes Paul II. Über Grignion von Montfort und über sein Leben und seine Schriften uns hinterlassen hat. Durch die Lektüre dieses Buches gelangte ich in meinem Leben an einen entscheidenden Wendepunkt. Ich sage Wendepunkt, obwohl es sich um ein langes inneres Vorwärtswandeln handelte, das mit meiner geheimen Vorbereitung auf das Priestertum zusammentraf. Da fiel mir dieser sonderbare Traktat in die Hände, eines dieser Bücher, von denen es nicht genügt, sie gelesen zu haben. Ich erinnere mich, dass ich es lange mit mir herumgetragen habe, sogar in der Sodafabrik, sodass ein schöner Umschlag mit Kalk ganz befleckt war. Immer wieder und der Reihe nach kam ich auf bestimmte Stellen zurück. Es war mir schnell klar, dass abgesehen von der barocken Form des Buches es sich um das etwas Fundamentales handelt. Die Folge daraus war, dass die Marienverehrung meiner Kindheit und sogar meiner Jugendzeit einer neuen Einstellung Platz gemacht hat. Einer Verehrung, die aus der Tiefe meines Glaubens kam, wie aus dem Herzen selbst, der trinitarischen und christologischen Realität. Früher hielt ich mich zurück aus Furcht, dass die Verehrung Mariens den Vorrang der Verehrung Christi gefährdete. Doch im Licht des Traktates von Grignion von Montfort verstand ich, dass es in Wirklichkeit ganz anders war. Unsere innige Beziehung zur Mutter Gottes geht naturgemäß aus unserer Verbindung zum Geheimnis Christi hervor. Es stellt sich daher nicht die Frage, dass der eine uns daran hindert, den anderen zu sehen. Man kann sogar sagen, dass Christus selbst, wie seinem Apostel Johannes auf Golgotha, demjenigen, der sich bemüht, ihn anzuerkennen und zu lieben, seine Mutter zeigen wird. Diese Erfahrung, die der selige Papst Johannes Paul II. Gemacht hat, ist eine Erfahrung vieler Menschen. Maria trennt nicht von Christus, sondern sie führt in das Geheimnis Christi noch tiefer hinein, in das Geheimnis unseres Glaubens. Aber wer ist nun dieser Ludwig Grignion von Montfort, den der heilige Vater, Papst Johannes Paul II., entdeckte? Luis Maria wurde am 31. Januar 1673 in Montfort-sur-Meux, unweit von Rennes, in der Bretagne, in Frankreich geboren. Er wuchs auf in einer Familie, die geprägt war von der Härte des Vaters. Schließlich begann Ludwig Maria seine Studien, seine klassisch-humanistische Ausbildung im Jesuitenkolleg in Rennes. Und schon in dieser Zeit entwickelte sich das, was für sein ganzes Leben charakteristisch werden sollte. Er bleibt ein einsamer Kämpfer, der von vielen verspottet und nicht verstanden wird. Seine Liebe zu den Armen und Kranken, für einen Mitschüler sammelt er Geld, damit dieser einen Anzug sich kaufen kann. Sein Armutsideal, ganz von der Vorsehung Gottes abhängig zu sein. Und sein Charisma der Verkündigung. Aber auch sein tiefes Beten und sein Fasten. Schließlich, als Ludwig Maria seine erste Ausbildung beendet, macht er sich auf den Weg 1692 nach Paris. Er will ins Priesterseminar, er will Priester werden. Auf dieser Strecke, 350 Kilometer, die er zu Fuß zurücklegt, in 10 Tagen, gibt er einem Bettler alles, was er hat. Ganz arm kommt er in Paris an, ganz arm, und er hat sogar Schwierigkeiten, dass er aufgenommen wird bei der Frau, die ihn beköstigen soll. Aber er will immer mehr Christus ähnlich werden in seiner Armut. Ludwig Maria studiert Theologie an der Sorbonne und im Priesterseminar Saint-Sulpice. Nach 7 Jahren des Studiums wird er am 5. Juni 1700 in Paris zum Priester geweiht. Nun beginnt seine Suche nach der persönlichen Berufung. Seine große missionarische Begabung, die er bei einigen Gelegenheiten im Seminar auch unter Beweis stellen konnte, verband sich mit einer tiefen Liebe zum Gebet, zum Alleinsein. Und so weiß er nicht, was richtig seine Aufgabe ist, aber er macht sich auf den Weg, geht nach Poitiers, um dort zuerst einmal in einem Hospital eine Anstellung als Krankenhausseelsorger anzunehmen. Es ist anders als in heutigen Tagen in Krankenhäusern. Dort in dieser Zeit im 18. Jahrhundert, 1701, ist so ein Krankenhaus, so ein L'Hôpital General, ein Sammelbecken menschlichen Elends. Aber innerhalb von wenigen Wochen schafft er dort eine Atmosphäre und evangelisiert. Das bringt ihn in Schwierigkeiten mit der Leitung des Hauses. Es passt ihnen nicht, dass er so viel Einfluss hat und dass er so radikal gegen Missstände vorgeht. Schließlich ist er auch ein beliebter Prediger in der Stadt. Das passt manchen Klerikern der Stadt nicht. Grignion muss Poitiers wieder verlassen, weil er beim Bischof angezeigt wird, und er kehrt nach Paris zurück. Wieder voller Fragen, verunsichert, wie sein Weg weitergehen soll. Zunächst einmal wird er sich in Paris in einer Abstellkammer unter einer Treppe. Wo wird er dort wohnen? Dort schrieb er auch seine berühmteste Schrift, die Liebe zur ewigen Weisheit. Er weiß nicht, was seine Berufung ist und wie der Weg geht. Schließlich erfährt er und spürt in sich, dass seine Berufung die Berufung zur Predigt ist. Von Pfarrei zu Pfarrei will er ziehen, um zu predigen, den Katechismus zu lehren und die Liebe zur Gottesmutter ins Herz der Menschen zu pflanzen. Und dazu erteilt ihm der Bischof von Poitiers die Erlaubnis. Wieder hat Ludwig Maria großen Erfolg. Es gibt vielfältige Bekehrungen, aber auch wieder Intrigen, Verleumdungen, und er scheitert. Er muss das Bistum endgültig verlassen. Aber er klagt nicht an. Die Frage steht, wie soll es weitergehen? In dieser Not heraus, aus dieser inneren, tieferen Not und Zerrissenheit heraus, sagt er, es kann mir nur noch einer helfen. Das ist der Heilige Vater, der Papst in Rom. Er macht sich zu Fuß auf den Weg und wird am 6. Juni 1706 vom Heiligen Vater, Papst Clemens XI., in Audienz empfangen. Der Papst erkennt sofort das Charisma des Heiligen Ludwig und er schickt ihn nicht in die Mission, wie der heilige Ludwig wollte, sondern sagt, kehr zurück. Ich ernenne dich zum apostolischen Missionar. Wirke du in deiner Heimat. 1707 und 8 ist er in der Bretagne und schließt sich einem Missionsteam an. Aber auch hier scheitert er wieder. Seine Vorstellungen unterscheiden sich von denen der Leitung. Sein Erfolg bringt manchmal auch etwas Neid. Grignion hat zwei Begleiter gefunden. Mit ihnen zieht er sich in eine Einsiedelei zurück. Das ist typisch für Grignions Leben, dass er immer wieder sich zurückzieht, in die Einsiedelei zurückzieht, um ganz bei Gott zu sein, um Gottes Willen zu erkennen. Und hier in dieser Einsiedelei, wo er nicht allein bleibt oder sie nicht allein bleiben, weil die Leute spüren, da ist einer, zu dem können wir kommen. Dieser Einsiedelei erreicht ihn die Nachricht, dass der Bischof von Nantes ihn einlädt zur Probemission. Der Bischof ist fasziniert von diesem einfachen, schlichten Menschen und er macht ihn zum Leiter eines Missionsteams. Ganze Pfarreien und Landstriche gewinnt er für Christus und seine Kirche zurück. Der Glaube blüht überall auf und überall erobert er die Herzen der Menschen. Sie vertrauen ihm, weil sie spüren, er ist Priester mit ganzem Herzen. Und er will nichts anderes als Christus verkünden. Die Liebe, das, was in ihm ist, strahlt auf den Menschen aus. Sie spüren, hier ist einer, der ist authentisch. Schließlich will Grignion ein großes Zeichen des Glaubens setzen. Für alle Generationen, dass Menschen wirklich auch erinnert werden, immer wieder sichtbar an das, was Gott für uns in Jesus Christus getan hat. Deshalb fordert er am Ende einer Mission in Pontchâteau die Umgebung auf, einen Kalvarienberg zu errichten. Mit viel Eifer und großen Mühen wird dieser gebaut. Aus allen Ecken Frankreichs kommen sogar Menschen, die mitbauen, ein Berg wird aufgeschüttet. Die Bauern der Umgebung helfen mit ihren Fuhrwerken. Ja, der ganze Landstrich ist eigentlich in Bewegung. Die Menschen sind begeistert. Und er kann Menschen begeistern. Begeistern für Gott, begeistern für die Kirche. Am Vorabend der Einweihung, der Kalvarienberg sollte auf Kreuzerhöhung eingeweiht werden, erreichte ihn das Verbot des Bischofs, diesen einzuweihen. Wieder hatten Gegner sein Wirken beim König und beim Bischof hintertrieben. Der ganze Berg, der mühseliger Arbeit aufgetragen wurde, die Kreuze, alles musste wieder abgetragen werden. Alles ist zerstört. Und wie reagiert der heilige Ludwig Maria darauf? Er sagt, lieber Gott, ich preise dich dafür. Ich habe niemals an meiner Ehre gedacht, immer nur an deinen Ruhm und deine Verherrlichung. Ich hoffe, dass du mich aufnehmen und mir denselben Lohn geben wirst, als wäre mir das Werk gelungen. Wieder zieht sich Grignion in die Einsamkeit zurück. Und im 1711 beauftragt ihn dann der Bischof von La Rochelle mit der Leitung eines Missionsteams und stattet ihn mit allen Vollmachten aus. In dieser Diözese sollte er bleiben bis zu seinem Tod. Ludwig geht wieder ans Werk, die Menschen zu begeistern für Christus, die Menschen wieder zurückzuholen in die Kirche, ja, dass sie einen Neuanfang ihres Lebens setzen. Und er hat sich viele Dinge einfallen lassen. Er schreibt in Art der Volkslieder, Lieder, den Melodien, die das Volk kennt. Seine Mission endet immer wieder mit einem Bundesvertrag für Gott. Das heißt, dass er eine große Prozession nach jeder Mission veranstaltet. Ein Diakon an der Kirche mit dem Evangeliumbuch steht und die Menschen dann zum Taufbecken gehen, ihre Taufe erneuern und dann zum Altar, wo er ihnen die Gottesmutter hinhält, eine Figur einer Gottesmutter und sie sich ihr weihen. Sein bevorzugtes Mittel ist für Grignion immer wieder der Rosenkranz. Aber Grignion hat sein ganzes Leben lang Feinde gehabt, Menschen, die ihn vernichten wollen. Ein Ausspruch von ihm ist, kein Kreuz, welch ein Kreuz. Er hat immer wieder gespürt, dass dieses Kreuz auch Segen und Heil bringt. Es wird versucht, ihn zu vergiften. Wo man ihm Gegengift reicht, behielt er die Folgen dieses Attentates bei und seine Lebenskraft ist gebrochen. Seine Gesundheit bleibt angeschlagen, wenn auch sein Geist die gleiche Kraft hat wie vorher. In dieser Zeit entsteht auch die Abhandlung über die vollkommene Andacht zu Maria, 1712. Anderthalb Jahre nach diesem Anschlag stirbt der heilige Ludwig Maria Grignion 43-jährig am 28. April 1716 während einer Mission in Saint-Laurent-sur-Sèvre und dort befindet sich auch heute noch sein Grab. 1888 wird er selig gesprochen und 1947 durch Papst Pius XII. Heilig. Hat diese Botschaft des heiligen Ludwig Maria Grignion von Montfort auch heute noch eine Bedeutung oder ist sie für uns heute noch wichtig? Grignion war ein Mensch, ergriffen von Christus. Und wenn wir unseren heutigen Heiligen Vater hören und von ihm lesen, ist es sein großes Anliegen wieder die Neuevangelisierung. Und er hat ja auch zum 11. Oktober 2012 das Jahr des Glaubens ausgerufen. In diesem Schreiben, Porta Fidei, lesen wir, gerade das Konzil stellt in der dogmatischen Konstitution Lumgentium fest, während aber Christus heilig, schuldlos, unbefleckt war und Sünde nicht kannte, sondern allein die Sünden des Volkes zu sühnen gekommen ist, umfasst die Kirche Sünder in ihren eigenen Schoß. Sie ist zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig. Sie geht immerfort den Weg der Buße und Erneuerung. Aus dieser Sicht, schreibt der Heilige Vater, ist das Jahr des Glaubens eine Aufforderung zu einer echten und erneuerten Umkehr zum Herrn, dem einzigen Retter der Welt. Im Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung hat Gott die rettende Liebe vollends offenbart und ruft die Menschen durch die Vergebung der Sünden zur Umkehr des Lebens. Diese Liebe, so der Apostel Paulus, führt den Menschen in ein neues Leben. Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod. Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Durch den Glauben gestaltet dieses neue Leben die gesamte menschliche Existenz nach der radikalen Neuheit der Auferstehung. Weiter schreibt der Heilige Vater, die Liebe Christi ist es, die unsere Herzen erfüllt und uns dazu drängt, das Evangelium zu verkünden. Heute wie damals sendet er uns auf die Straßen der Welt, um sein Evangelium allen Völkern der Erde bekannt zu machen. Mit seiner Liebe zieht Jesus Christus die Menschen aller Generationen an sich. Zu allen Zeiten ruft er die Kirche zusammen und vertraut ihr die Verkündigung des Evangeliums mit einem Auftrag an, der immer neu ist. Darum ist auch heute ein überzeugter kirchlicher Einsatz für eine neue Evangelisierung notwendig, um wieder die Freude am Glauben zu entdecken und die Begeisterung in der Weitergabe des Glaubens wiederzufinden. Diese Freude hatte der heilige Gregor im Herzen. Genau das wollte er verkünden, die Menschen einladen zur Umkehr, sie wachrütteln. Der heilige Gregor schreibt, Christ, lebendiges Abbild Gottes, du bist durch das kostbare Blut Christi erkauft. Gott will, dass du in diesem Leben heilig wirst, wie er, und im ewigen Leben teilhaft ist seine Herrlichkeit. Es ist deine sichere Berufung, heilig zu werden, wie Gott. Jesus Christus ist das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende aller Dinge. Wir arbeiten einzig dafür, schreibt der heilige Apostel Paulus, dass alle zu vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Denn in Christus allein wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes und jede andere Fülle an Gnade, Tugend und Vollkommenheit. Allein Christus sind wir mit allem Segen seines Geistes gesegnet. Jesus ist der einzige Lehrer, der uns lehren soll, der einzige Herr, von dem wir abhängen sollen, das einzige Haupt, mit dem wir verbunden sein sollen, das einzige Vorbild, dem wir nacheifern sollen, der einzige Arzt, der uns heilen soll, der einzige Hirt, der uns Nahrung geben soll, der einzige Weg, der uns führen soll, die einzige Wahrheit, die wir glauben sollen. Das einzige Leben, das uns erfüllen soll. Er ist das Ein und Alles, das uns genügen soll. So schreibt der heilige Gregor seine Abhandlung zur wahren Marienverehrung unter der Nummer 61. Unsere ganze Vollkommenheit besteht darin, sagt der Christus, ähnlich zu werden und vereint mit ihm geweiht zu sein. Und ihm geweiht zu sein. Alles hängt davon ab, dass der Mensch einen Weg zu Christus findet. Dieser Weg ist für Ludwig Maria Maria. Er sagt, wenn Jesus selbst Maria als Weg zu den Menschen gewählt hat, dann sollten wir den gleichen Weg wählen. Diese Frömmigkeit ist ein leichter, kurzer, vollkommener und sicherer Weg zur Vereinigung mit Jesus Christus. Gregor sagt, ein leichter Weg, er ist der Weg, den Jesus Christus aufgetan hat, als er zu uns kam. Und auf dem es keinerlei Hindernisse gibt, zu ihm zu gelangen. Maria, die gute Mutter und Herrin, ist ihren treuen Dienern so nahe in ihren Dunkelheiten und sie erhält sie. In ihren Zweifeln erleuchtet sie. In den Ängsten ermutigt sie. In den Kämpfen und Schwierigkeiten stützt sie. Ein vollkommener Weg, sagt Ludwig Maria, der Allerhöchste ist auf vollkommene und göttliche Weise durch die demütige Magd Maria zu uns herabgestiegen, ohne etwas von seiner Göttlichkeit und Heiligkeit zu verlieren. so müssen auch die Kleinen durch Maria auf vollkommene und göttliche Weise zum Allerhöchsten emporsteigen, ohne etwas zu fürchten. Es ist ein sicherer Weg, weil es die eigentliche Aufgabe der Jungfrau Maria ist, uns sicher zu Christus zu führen, wie es die Sendung Jesu Christi ist, uns sicher zum Vater zu führen. Könnte es denn sein, dass diejenigen, die so übervoll war von Gnade, so eins mit Gott, so in ihm verwandelt, dass er in ihr Mensch werden wollte, könnte es sein, dass Maria eine Seele daran hindert, vollkommen mit Gott eins zu sein, schreibt er. Kriegnion ist ganz ergriffen von Christus. Er sieht ihn in den Armen, in den Leidenden und er lässt sich immer wieder auch in der Einsamkeit von ihm umgestalten. Er will den, der Weg, Wahrheit und Leben ist, allen Menschen verkünden. Doch der heilige Ludwig Maria weiß, dass der Weg zu Christus hin, der Weg zur Heiligkeit nur gegangen werden kann, wenn es Wegweiser gibt, die die Richtung aufzeigen. Deshalb hat er ein Konzept ausgearbeitet, das uns einen sicheren Weg aufzeigen will. Es sind die 33 Tage der Vorbereitung auf die Weihe an Jesus Christus. Schreibt, denn da nun aber Maria von allen Geschöpfen Christus am ähnlichsten ist, so folgt daraus, dass die Verehrung Marias, der Mutter Christi, uns am meisten ihm gleich werden lässt und ihm weiht. Je mehr wir also Maria geweiht sind, desto mehr sind wir Christus geweiht. Sie ist eine vollkommene Erneuerung des Taufgelübdes. Der traditionelle Aufbau der 33 Tage ist, die ersten 12 Tage dienen dazu, sich deutlich zu machen, was der Geist Jesu und der Geist dieser Welt ist und wie ich dazu stehe, was mich beeinflusst, was mich prägt. Diese Tage sollen in uns vieles wachrufen und sie werden vielleicht auch manchmal Widerstände in uns wachrufen. Aber diese ersten 12 Tage sind wichtig. Sie sind das Tor, durch das man gehen muss. Dank unserer Erlösung in Christus leben wir schon im Heil, müssen uns aber jeden Tag neu vom Geist des Egoismus, der die Welt beherrscht, von den Strukturen des Bösen befreien. Und in diesen Tagen soll so ein Exodus geschehen, wie das Volk Israels aus Ägypten ins gelobte Land zog, so sollen auch wir aufbrechen. Aufbrechen aus dem Götzen des Habenwollens, der Macht und der Selbstgenügsamkeit, aufbrechen aus den Verhaftungen unseres Geistes, unseren Festlegungen. Und so ist auch die erste Woche als zweiter Schritt sehr wichtig. Es geht in dieser Woche um die Selbsterkenntnis. Ohne Selbsterkenntnis kann ich mich nicht neu orientieren. Die Selbsterkenntnis ist der Schlüssel, der uns die Tür zu Gott und zu uns selbst öffnet. Ohne Selbsterkenntnis gibt es keinen Weg zur Heiligkeit. Sie ist die Voraussetzung auch zur Gotteserkenntnis. Ludwig Maria geht sehr psychologisch gut vor. Zuerst zu sehen, wie es in dieser Welt ist, welcher Geist uns besetzt hält oder wessen Geistes Kinder wir sind. Dann, dass wir wirklich auf uns schauen, was uns hindert und trennt von Gott. Und dann geht er erst in der zweiten Woche den Schritt. In Maria erkennen wir wie in einem Spiegel die Berufung der Kirche, die das Wort Gottes hören, ihr Ja in der Weihe an Christus sprechen und sich ganz dem Heiligen Geist öffnen. Jesus in den Herzen des Menschen hervorbringen und den Pilgerweg des Glaubens sollen wir gehen als Kirche. Erst in der zweiten Woche wird das Geheimnis Marias beleuchtet. Und durch Maria ist Christus in die Welt gekommen, so ist die dritte Woche Jesus Christus geweiht. Auf ihn schauen. Durch die Betrachtung des Lebens Jesu, wie Montfort in seinen Schriften die Liebe zur ewigen Weisheit bietet, lernen wir Christus tiefer kennen. Und beginnen zu verstehen, warum wir unseren Glauben an ihm erneuern und allein ihm unser ganzes Leben anvertrauen sollen. Denn das ist der Sinn der Weihe. Da will sie uns hinführen, dass unser Leben eine Hingabe in Liebe an Christus ist. Und diese Hingabe in Liebe an Christus führt uns auch immer wieder zu unseren Brüdern und Schwestern. Am Ende dieser drei Wochen soll jeder, der diese Zeit als innere Vorbereitung, als Exerzitien im Alltag gelebt hat, heilige Beichte empfangen und ganz bewusst Christus in der Kommunion. Und sich ganz bewusst in dieser Nacht, dieser Zeit Christus durch die Hände Mariens hingeben. Ziel ist die Erneuerung des Taufgelübdes, eine bewusste Entscheidung für Christus und seine Kirche. Grignion sagt immer wieder, als Kind sind wir die meisten von uns getauft, als Kind haben die Paten uns zur Taufe gebracht und jetzt gilt es, dass wir diese Taufe einlösen, dass wir unser Ja zu Christus sprechen. Und hier sehen wir, dass Ludwig Maria einen Neuanfang, was wir heute Neuevangelisierung nennen, setzen will. Er will uns führen in die Freiheit der Kinder Gottes. Und dieser Weg ist auch ein sicherer Weg für unsere Zeit zur Neuevangelisierung, weil es ein Weg der Umkehr und Glaubensvertiefung ist, weil er uns herausfordert. Herausfordert, mit Gott ernst zu machen, herausfordert, in die Tiefe mit Christus einzuwerden. Es ist eine bewusste Entscheidung, ein neuer Bund mit Gott. Grignions Ziel ist die ganzheitliche Bekehrung des Menschen zu Christus. Und darin sieht er Maria als neuen Menschen. Darin sieht er Maria als unser Vorbild, als Abbild und Urbild. So nennt im Lumen Gentium das Konzil ja auch Maria, Urbild der Kirche. Wer sich im Sinne Grignions Maria weiht, trifft eine ganz persönliche Entscheidung in Freiheit und Liebe für Christus und erkennt ihn für immer als seinen Herrn an, schreibt er. Gott will diese Freiheit. In Freiheit hat er Maria erwählt, Mutter zu sein. Und in dieser Freiheit hat er uns berufen, Kinder Gottes zu sein und in unserer Freiheit Antwort zu geben. Der Weihetext des heiligen Ludwig Maria, den er verfasst hat, spricht von der Sklavenschaft. Ich weihe und überlasse mich ganz als dein Sklave. Du treue Jungfrau, mach mich zu allem, vor allem zu einem, in allem zu einem hingebungsvollen Jünger, Nachahmer und Sklaven Jesu Christi. Das Wort Sklave ist belastet für uns heute. Und leider, ich finde dieses Wort sehr wichtig, leider ist es in der neueren Übersetzung, in der neuesten Ausgabe des Goldenen Buches nicht enthalten, sondern ersetzt mit dem Wort Diener. Der selige Papst Johannes Paul legt aber großen Wert auf die ursprüngliche Form und so erklärt er in einem Brief an die montfortanische Familie, in der montfortanischen Spiritualität kommt die Dynamik der Liebe besonders durch das Symbol des Sklaven der Liebe zu Jesus nach dem Beispiel und mit der mütterlichen Hilfe Mariens zum Ausdruck. Es handelt sich um die volle Gemeinschaft mit der Kenosis Christi, Kenosis der Entäußerung Christi, der Gemeinschaft, die mit Maria gelebt wird, die in den Geheimnissen des Lebens des Sohnes gegenwärtig ist. Nichts bindet uns enger an Christus, an Jesus Christus und seine heilige Mutter, als diese freiwillige Ganzhingabe. Sie folgt ganz dem Beispiel Jesu, der aus Liebe zu uns wie ein Sklave wurde, im Philipperbrief 2, Vers 7. Und dem Vorbild Marias, die gesagt hat, ich bin die Magd des Herrn, Lukas 1, 38. Der Apostel Paulus hat sich Knecht Jesu Christi genannt. Und in der Heiligen Schrift werden die Christen öfter als Sklaven Christi bezeichnet. Der Sohn Gottes ist aus Gehorsam zum Vater durch die Menschwerdung in die Welt gekommen, hat sich dann erniedrigt und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. So kennen wir es aus dem Philipperhymnus 2, 7 bis 8. Maria hat den Willen Gottes durch die völlige Selbsthingabe mit Leib und Seele für immer erfüllt. Von der Verkündigung bis zum Kreuz, vom Kreuz bis zur Aufnahme in den Himmel. Sicher besteht zwischen dem Gehorsam Christi und dem Gehorsam Mariens eine Asymmetrie, bedingt durch den Unterschied zwischen der göttlichen Person des Sohnes und der menschlichen Person Marias. Sklavenschaft der Liebe. Das Sklaventum der Liebe ist also im Licht des wunderbaren Tausches zwischen Gott und der Menschheit im Geheimnis des menschgewordenen Wortes zu verstehen, schreibt der Papst weiter. Es besteht ein wahrer Liebesaustausch zwischen Gott und seinen Geschöpfen in der Gegenseitigkeit der Selbsthingabe. Der Geist dieser Frömmigkeit besteht darin, sich innerlich ganz und gar von Maria und durch sie von Jesus abhängig zu machen. Paradoxerweise macht dieser Liebesbund, diese Liebessklaverei den Menschen ganz frei durch die wahre Freiheit der Kinder Gottes. Es handelt sich darum, sich Jesus ganz zu überlassen und auf die Liebe Antwort zu geben, mit der er uns zuerst geliebt hat. Wer in dieser Liebe lebt, kann mit dem Apostel Paulus sprechen: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Die wunderbaren Worte des verstorbenen Papstes Johannes Paul II. Über diese über das Sklaventum der Liebe. Wir finden es in den geistlichen Schriften vieler Leute. In dem Buch Ich will Gott schauen von Pater Maria Eugen vom Kinde Jesus, Henri Grialou, schreibt er: Bevor das ewige Wort Mensch wird, will Gott die Zustimmung jener einholen, die er sich zur Mitarbeiterin erwählt hat. Er schickt den Erzengel Gabriel, damit er ihr die ihr zugedachte Aufgabe vortrage. Sein Plan soll sich nur mit ihrer Zustimmung verwirklichen. Der ganze Himmel hängt an den Lippen der Jungfrau von Nazareth, horcht und wartet. Welch ein Jubel, als sie ihr Fiat spricht. Es ist das Fiat der ganzen Menschheit zur Besitznahme durch die Gottheit in der hypostatischen Vereinigung. Hypostatische Vereinigung, das ist die Vereinigung wahrer Gott und wahrer Mensch. Maria ist zur Mitarbeiterin Gottes geworden. Von nun an ist sie tatsächlich und auf aktive Weise überall dort Mutter, wo Gott den Menschen Vater ist. Von jedem Menschen, mit dem Gott sich vollkommen vereinen will, erwartet er ebenfalls seine persönliche Zustimmung und sein aktives Mitwirken. Gewiss, Gottes Gnade kommt uns zuvor, aber sie kann ihr Werk nur in uns fortführen und Früchte wachsen lassen, wenn wir unseren guten Willen einbringen. Das ist das Wunderbare, was Grignion auch in Maria sieht. Freien Willen, Gott will unsere Mitarbeit. Gott nimmt uns Menschen so ernst. Für Gott sind wir so kostbar und wertvoll, dass er uns hineinnimmt in seinen Auftrag, in seiner Liebe, dass wir selbst zur Liebe werden können. Teresa von Avila sagt in ihrem Weg zur Vollkommenheit: Gott nimmt nur, was wir ihm geben, aber er schenkt uns erst sich ganz, wenn wir uns ihm schenken. Gott überfordert uns nicht. Gott will nicht uns überfordern, sondern Gott will das freie Ja des Menschen zu ihm. Im Weg der Vollkommenheit schreibt Therese weiter: Je mehr die Seele durch ihre Werke erkennen lässt, dass sie nicht nur höfliche Worte gesprochen hat, desto näher zieht sie der Herz an sich, erhebt sie über alles Irdische und über sich selbst, um sie zum Empfang großer Gnaden zu befähigen. Denn unaufhörlich vergilt er uns in diesem Leben diesen Dienst. Ja, er schätzt ihn so hoch, dass wir noch nicht wissen, worum wir noch bitten sollen. Das, was Therese schreibt über die Seele des Menschen, ist in Maria vollkommen geschehen. Und sie schreibt: Der Herr beginnt der Seele so eine tiefe Freundschaft zu erweisen, dass er ihr nicht nur ihren Willen zurückgibt, sondern auch noch den Seinen dazuschenkt. Da seine Freundschaft zu ihr so groß ist, teilt er mit Freuden seine Herrschaft mit ihr. Er tut, um was sie ihn bittet, und sie tut, was er sie bittet. Hier sehen wir, dass die Selbsthingabe an Gott und so, wie sie die Gottesmutter vollzogen hat in ihrem Fiat, Gott herabzieht auf diese Welt, in unser Leben hinein. Dass Gott das Leben frei und froh macht. Wir sehen auch, dass Gottes Liebe warten kann und dass Gottes Liebe, so wie in einem heiligen Grignion von Montfort, immer wieder in diese Welt hineingesprochen wird, dass Gott uns Zeugen schenkt, Zeugen, damit wir selbst aufbrechen, damit wir am Werk der Erlösung mitarbeiten. Das ist von profunder Bedeutung für die Neuevangelisierung. die Selbsthingabe. Es gibt keinen anderen Weg als den Weg der Selbsthingabe, auf dem wir immer mehr von den Verstrickungen, Bindungen und Eigensinn uns lösen, von uns, unseren Denken und unseren Plänen, die vielleicht auch oft gut sind. Aber manches wissen wir ja auch, dass es festgefahren ist. Der Geist Gottes will uns zur Freiheit führen. Wir sollen dem Geist Gottes in uns immer mehr Raum geben, wie er in Maria Fleisch angenommen hat. Der Geist Gottes will uns ergreifen, in uns wirken, uns leiten. So sehen wir es an Maria. Und der Apostel Paulus schreibt, Gottes Geist ist kein Geist der Verzagtheit, sondern des Mutes, der Stärke, der Kraft. Ja, wenn man die Weihe an Maria vollzogen hat, wenn man sich 33 Tage vorbereitet hat, wenn man die Taufe erneuert hat, wie soll es dann weitergehen? Das ist heute, wir wissen es, nicht ganz einfach. Auf jeden Fall dürfen wir nicht stehen bleiben. Eine Beziehung muss gepflegt werden und braucht Orte und Zeiten der Begegnung. Gott hat uns so viel ins Herz geschenkt und möchte uns so viel ins Herz schenken, dass wir immer wieder auch die Gelegenheit, dass es uns drängt, eigentlich jeden, der Gott erfahren hat, drängt es, immer bei ihm zu sein. Sicher ist wichtig, im Laufe des Tages das Gebet fest einzuplanen. Das Morgengebet, abends der Rückblick, den Tag in Gottes Hände legen, den Tag aus Gottes Hand empfangen. Sicher ist es wichtig, sich einen Ort zu schaffen, ein Kreuz, ein Marienbild, eine Kerze und manchmal vielleicht eine Blume davor, um zur Ruhe zu kommen, um sich zu erinnern. Ja, Gott ist im Leben gegenwärtig. Ich brauche Hilfen und Stützen. Das ist zum Beispiel die geistliche Lektüre. Man kann sich gut an den Schriften der Heiligen orientieren. Der Glaube muss sich auch aus den Glaubenswahrheiten nähern. Also ein Katechismus, die Heilige Schrift und vielleicht auch ein Schott ist notwendig. Der regelmäßige Empfang des Bußsakramentes. Und wer sich Christus geweiht hat durch Maria und erfahren hat, welch eine Kraft und Stärke in einem ist, was sich in uns entfaltet an Freude, der wird natürlich auch immer wieder eine Begegnung suchen mit Jesus im Heiligsten Sakrament. Sei es in der Anbetung, in der kurzen Anbetung einmal in der Kirche, sei es die Heilige Messe, in der wir Jesus immer wieder empfangen, sein Wort hören. Ja, unser Herz sucht das Herz des geliebten Menschen. Jesus, so sagt Teresa, will unser Freund werden. Ja, er will unser Leben erfüllen, nicht einengen, sondern weit machen. Das Rosenkranzgebet ist ein fester Bestandteil im Leben eines Menschen, der sich Christus geweiht hat durch Maria. Und viele entdecken auch heute das Fasten wieder, mittwochs und freitags und das Freitagsopfer. Ein Christ, der die Weihe vollzogen hat, wird die Marienfeste im Kirchenjahr besonders feiern und an diesen Tagen sein Weiheversprechen erneuern. Ja, er wird nicht allein bleiben können. Und er wird Menschen suchen, die mit ihm auf den Weg sind. Maria sucht sich ihre Kinder. Einen Weg der Nachfolge kann man nicht oder sehr schwer alleine gehen. Es gibt geistliche Gruppen und Bewegungen, denen man sich anschließen kann. Sicher muss man da vielleicht sehr lange suchen oder länger suchen. Es kann manchmal nicht ganz einfach sein, aber es gibt diese Gruppen. Die Hingabe an Jesus und Maria schenkt uns eine innere Freiheit, weil sie uns aus der Enge unserer Begrenztheit in die Weite Gottes führt. Weil sie uns unabhängig macht vom Zeitgeist und weil Gottes Geist uns wie Maria zu Persönlichkeiten formt, die frei und eigenständig denken und handeln. Unser Geist wird immer neu geprägt vom Geist Christi. Das ist unsere Berufung. Sicher ist es heutzutage schwierig, auch die Schriften des heiligen Grignion zu bekommen. Pavis Verlag gibt es die Liebe zur ewigen Weisheit, sein fundamentales Buch. Dann gibt es zwei Ausgaben des Goldenen Buches, eine traditionelle im Linz Verlag und eine im Saltäre Verlag Maria Rockendorf, mit einer sehr guten Einführung, einem sehr guten Gebetsteil. Sicher muss man sich manchmal auf dem Weg machen, um diese kostbare Perle, die uns geschenkt ist, zu finden. Wir haben gespürt, ich hoffe es, dass der heilige Gregor von Montfort auch unserer Zeit sehr, sehr viel zu sagen hat. Lassen Sie uns zum Abschied, zum Schluss aus dem Flammengebet des heiligen Montfort etwas beten. Allmächtiger Gott, denk an deine Kirche, die von Ewigkeit her dein eigen ist. Deine Hand ist nicht zu kurz. Erneuere die Zeichen, wiederhole die Wunder. Zeige die Macht deiner Hand und die Kraft deines rechten Arms. Du kannst aus toten Steinen Kinder Abrahams erwecken. Sprich nur ein Wort. Sende Arbeiter in deine Ernte, gute Missionare in deine Kirche. Heiliger Geist, denk an deine Kirche. Sende deinen Feuergeist auf die Erde, damit er Priester und Laien erwecke, die ganz Feuer und Flamme sind und das Angesicht der Erde erneuern und deine Kirche zu neuem Leben erwecken. Ich möchte Ihnen noch den Segen geben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und bewahre sie auf die Fürsprache des heiligen Gregner, der allmächtige, gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Liebe Hörer von Radio Horeb, ich wünsche Ihnen ein gesegnetes und gutes Wochenende.
Das war die einfühlsame Meditation von Pfarrer Klaus Schönebeck über den heiligen Grignion von Montfort. Ein herzliches Vergelt's Gott, Herr Pfarrer.